Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 17. Ausgabe des Fantastic Brunch. Wir haben heute als Stargast Falco Löffler geladen. Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, dass die Beteiligung und das Interesse auf den sozialen Medien, insbesondere auf Twitter, an der Person Falco Löffler größer war als bei bislang jedem anderen Gast, den wir eingeladen hatten. Falco ist ein Mann, der von sich selber sagt, er hat nicht nur ein Hobby zum Beruf gemacht, er hat all seine Hobbys zum Beruf gemacht. Und am besten, Falco, herzlich willkommen, erzählst du uns jetzt ein bisschen über dich selbst.
Ja, hallo Natalia, hallo in die Runde. Hast du gerade mir unterstellt, ich hätte in den sozialen Medien einen schlimmen Ruf? Ja, das, an dem bin ich ja wahrscheinlich selbst schuld, ich gebe es ja zu. Ja, ich habe alle Hobbys zum Beruf gemacht, also alles, was irgendwie mit Schreiben zu tun hat. Ich habe Romane geschrieben im Fantastikbereich, dafür sind wir heute hauptsächlich hier. Ich habe alberne Bücher geschrieben, ich habe Texte für Computerspiele geschrieben, ich habe Drehbücher geschrieben. Das einzige Hobby, das ich nicht zum Beruf gemacht habe, ist tatsächlich das Joggen. Also das suche ich noch nach Möglichkeiten. Ich bin aber einfach zu langsam und zu faul dafür, um damit Geld zu verdienen. Und ja, irgendwie hat sich das dann mit den Podcasts, was wir hier so spaßhalber machen, mache ich ja auch so schon wieder halbberuflich mit dem Buchpodcast.de, mit dem Jochen Gebauer zusammen. Kapitel 1 machen wir auch seit 2 Jahren inzwischen schon und haben noch einiges vor damit.
Also habt ihr Podcast gemacht, bevor es cool war?
Nein, im Gegenteil. Podcasts waren ja cool, sage ich mal, als der iPod noch neu war und diese Technologie kam, als jeder sich fragte, was zum Teufel ist ein Podcast? Da war das noch cool, da war das noch Underground. Aber dann kamen ja die ganzen etablierten Medien und haben das alles vollgeschwemmt mit ihrem Kram. Und heute ist man als mittelalter weißer Mann verpflichtet, einen Podcast zu haben, um irgendwie so Hello, fellow kids sagen zu können, ne?
Drei Frauen haben gerade ein mittleres in eine Zitrone gebissen Gesicht. So, vielen Dank für diesen subtilen Hinweis darauf, dass wir nicht cool sind.
Ja, wir sind
Das
zu spät
wussten wir
dran.
alle schon vorher.
Das wussten wir allerdings schon vorher mehr.
Wer will auch zu den coolen Kids gehören?
Ihr müsst Twitch machen. Das will ich eigentlich auch noch probieren, um mich anzuwanzen bei den jungen Leuten. Vielleicht müsst ihr das auch mal
Jenny
machen.
macht schon lange
Ja, weiß ich
Twitch.
ja,
Die
weiß ich
machen
ja.
das mit der. Ja.
Seit einem Monat.
Jenny hat ja auch alle Hobbys zum Beruf gemacht, offensichtlich.
Das stimmt irgendwie
Jetzt
auch.
muss ich damit nur noch Geld verdienen.
Gibt es ja zu Folge 20 von uns wahrscheinlich auch wieder einen Twitch-Stream.
Genau.
Also.
Was?
Also.
Was? Hatten
Was?
wir doch gesagt, nein?
Was? Falco, die Bücher, die du geschrieben hast, insbesondere die fantastischen Bücher, magst du darüber ein bisschen was erzählen und was reizt dich daran, neben Büchern auch noch andere Großprojekte schreiberisch zu stemmen?
Ja gut, Fantastik war schon seit Kindheit, seit Jugend meins, als Leser. Und Fantastik hat mich auch dazu gebracht, überhaupt selbst mich als Autor zu versuchen. Eben erst mit Kurzgeschichten und dann irgendwann mit längeren Sachen. Nie so mit dem Ziel, wirklich damit Geld verdienen zu wollen, aber schon im Hinterkopf natürlich, irgendwann kann ich vielleicht mal was veröffentlichen damit. Und sei es nur, um das überhaupt auch mal zu machen. Jetzt nicht, weil ich unbedingt denke, dass die Geschichten, die ich schreibe, die Bücher, die ich schreibe, so für die Nachwelt erhalten werden müssen, sondern einfach, weil es mir tatsächlich Spaß macht. Ich hatte schon auch als Jugendlicher ganz viel mit Computerspielen zu tun und dachte, das könnte auch mal irgendwann eine Karrieremöglichkeit sein, um so die eigene Kreativität zu channeln. Beides hat irgendwie funktioniert auf verschlungenen Wegen. Aber die Fantastik, mit der ich angefangen hatte, waren Fantasy-Romane, ganz klassisch. Ich wollte eigentlich drei Drachenwächter-Romane schreiben, es sind bisher nur zwei geworden. Dann noch ein anderer Fantasy-Roman. Seltsamerweise Fantasy, obwohl ich eigentlich Science Fiction ein bisschen lieber mag und eigentlich hätte auch Science Fiction veröffentlicht, aber vor ja, circa 10, 15 Jahren war Science Fiction nicht ganz so angesagt im Buchmarkt, glaube ich. Das war ziemlich schwierig, da überhaupt Fuß zu fassen. Vielleicht irgendwann nochmal. Aber die Fantastik war einfach immer so das, was mich als Leser gereizt hat. Ich wollte es schreiben und ich bereue es ein bisschen, dass ich seit Jahren selbst keinen eigenen Fantastikroman mehr geschrieben habe, tatsächlich. Zuletzt habe ich eben einen Politthriller geschrieben, einen Jugendkrimi, aber irgendwie die Fantastik ist mir leider durch die Finger gerutscht. Und das finde ich selbst schade. Außer bei den Kurzgeschichten natürlich, ja.
Und Natalia hat auch schon gesagt, andere Großprojekte. Jetzt tun wir mal so, als würde irgendjemand da draußen noch nie den Namen Falco Löffler gehört haben, was ja sehr unwahrscheinlich ist, wie wir alle wissen. Aber was hast du denn noch so geschrieben?
Ja, du spielst jetzt natürlich ein bisschen auf die Computerspiele an, die ich jetzt auch schon erwähnt
Ich
habe, ganz kurz.
spiele auf die Computerspiele an.
Ja, also die Computerspiele, ich bin jetzt wirklich fast 25 Jahre in der Spielebranche. Ich bin als Praktikant eingestiegen bei einem Publisher, bei einem Distributor, habe da erst Pressetexte geschrieben und wollte dann aber wirklich immer schon gerne an Spielen an sich arbeiten und hatte dann auch die Chance, bei einer Firma in Frankfurt, die Gameboy-Spiele herstellt, so einzusteigen. Seit 2003 mache ich das auch freiberuflich. Also man kann mich mieten, um Texte für Spiele zu schreiben. Und natürlich mag ich das am liebsten, wenn ich nicht nur eben, sag ich mal, auf den letzten Drücker nur noch Lektorat mache oder eben ein Spiel übersetze, sondern wenn ich wirklich mit im Team die gesamte Story entwickeln kann, das macht am meisten Spaß. Und die beiden Großprojekte in den letzten Jahren, die da auf meinem Tisch gelandet sind, waren eben die beiden Leisure Suit Larry Spiele, die klassischen Adventures, die aus den USA kommen ursprünglich. Inzwischen gibt es einen deutschen Lizenznehmer und ein kleines Team aus Hamburg hat eben zwei neue Adventures entwickelt und da war ich dann eben der leitende Autor, habe das Ganze betextet von vorne bis hinten, was ein ziemlich stressiger Job ist. Auch rein, was die Textmenge angeht, da spricht man von einem Umfang, den eben so ein durchschnittlicher Roman hat, nur dass es eben verzweigte, interaktive Dialoge sind, die immer nach ganz eigenen Regeln geschrieben werden müssen und aufgebaut sind auch technisch. Also es ist eine ganz andere Art von Herausforderung und sehr kräftezehrend tatsächlich auch.
Wie lange läuft denn so ein großes Projekt? Also jetzt zum Beispiel das
letzte? Ja, man kann sagen, also so ein kleines Indie-Spiel, so ein kleines. Also es kann sein, dass quasi eine Person in wenigen Wochen ein Spiel zusammenkloppt. Das kann passieren. Aber ein Assassin's Creed ist natürlich ein dreijähriges Projekt, wo hunderte von Leute dran arbeiten. Ne? Und in Deutschland ist die Spieleentwicklung eher so auf kleinem Indie-Niveau bis ja, so mittelgroße Teams im internationalen Vergleich. Also so ein Team, das ein Anno beispielsweise macht. Oder jetzt, was Ubisoft in Berlin aufbaut an Studio, das sind dann schon klar über 100 Leute vor Ort und die arbeiten dann auch 2-3 Jahre an einem Spiel, aber so das typische deutsche Spiel, würde ich sagen, hat eher so einen Headcount von 10 bis 30 Leute und die arbeiten dann auch vielleicht 2 Jahre daran. Wir haben die beiden Larry-Spiele so von wirklich vom allerersten Beginn bis zum Release waren es dann schon an die 2 Jahre, eher anderthalb, aber am Anfang erfahrungsgemäß steckt man erstmal die Köpfe zusammen, überlegt, was das überhaupt für ein Spiel werden soll. Und so im letzten Drittel der Entwicklungsphase, da wird es dann hart. Da müssen alle ranklotzen, da müssen Grafiken gemacht werden, Texte geschrieben werden, es muss alles zusammenkommen. Das ist so die harte Phase, wo dann auch wesentlich mehr Leute Überstunden machen müssen und wo das Spiel dann plötzlich über Nacht gefühlt auch wirklich zusammenkommt.
Und du hast eben erwähnt, als wir uns kurz vorher unterhalten haben, du bist noch in der Rekonvaleszenz. Ja. Wie lange war jetzt die krasse Phase gewesen?
Ja, ich hatte halt zwischendurch noch ein bisschen gesundheitliche Probleme und das ist während einer heißen Phase bei der Spielentwicklung ein bisschen unpassend. Deswegen hat sich bei mir alles ein bisschen länger hingezogen als eigentlich geplant. Aber die eigentliche Schreibphase war deswegen so 4, 5, 6 Monate effektiv. Also wo wirklich das Spiel im Prinzip durchgeplant war, das Rätseldesign zu, sagen wir mal, 80% stand, wo dann aber auch Texte rangeklotzt werden müssen. Und wie gesagt, die müssen ja auch eingebaut werden, die müssen ja auch verlinkt sein, die müssen funktionieren, das muss dann überarbeitet werden, es muss aufbereitet werden für die englische Übersetzung, für die weiteren Übersetzungen und so weiter. Also das Skript bei unserem aktuellen Spiel ist halt eine Excel-Tabelle mit insgesamt 12.000 Zeilen insgesamt. Und das ist das, was dann ins Spiel in Unity importiert wird und dann dort verlinkt und bearbeitet. Also das ist Spielentwicklung ist halt Teamwork. Ne? Man hat nicht das eine Manuskript, wo man dann eben schön dran schreibt und vielleicht mal mit der Lektorin oder mit dem Lektor arbeitet und dann ist das Buch fertig. Nein, Spielentwicklung ist wirklich, da ist der Text auch nur ein kleines Zahnrad, das da in diesem riesen Triebwerk irgendwo eingebaut werden muss.
Das sieht man übrigens auch, wenn man mit Falco mal eine Veranstaltung besucht, wie die Gamescom. Da hatte ich vor, ich glaube mittlerweile sind es 5 Jahre, das erste Mal die Gelegenheit zu. Und da hatte mich netterweise Falco unter seine Fittiche genommen und ist mit mir einmal am Fachbesuchertag darüber gelaufen, hat mir gezeigt, wo man am besten Kaffee trinkt und mich auf meine erste Gamescom-Party mitgenommen. Und da merkte man eben, dass Falco jeden und seinen kleinen Hund und den kleinen Hund des kleinen Hundes in der Branche kennt. Da macht es den Eindruck, als ob das alles dann doch so ein bisschen ähnlich wie in der Buchbranche relativ familiär ist, eben eine ganz starke Vernetzung, da es jeder auch jeden irgendwie so ein bisschen kennt. Sind die beiden Branchen für dich vergleichbar? Also außer, dass es in der Spielebranche, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, normalerweise um sehr viel mehr Geld geht.
In der Spielebranche gibt es mehr Geld, tatsächlich. Ja, gut.
Also ich weiß nicht, ob es mehr Geld für Freiberufler gibt, aber es gibt natürlich, also so insgesamt die Umsätze, die mit AAA-Titeln gemacht werden, die sind natürlich erheblich höher als auch selbst mit sehr großen Bestsellern.
Ja, ich glaube, das geht aber auch nur im internationalen Vergleich. Die Zahlen, die ich jetzt, ich kann jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber soweit ich die Vergleiche kenne, macht die deutsche Buchbranche beispielsweise deutlich mehr Umsatz als die deutsche Spielebranche. Okay. Aber wenn man jetzt wirklich nur die Umsätze im Handel vor Ort sozusagen nimmt, aber international ein GTA, wenn das neue GTA erscheint, dann macht das in 3 Tagen mehr Umsatz als Hollywood manchmal in ein paar Monaten. Das ist das sind so die Dimensionen, in denen man sich bewegt tatsächlich. Und was das Kennen der Leute angeht, ich wurde mal von unserer gemeinsamen Kollegin Lena Falkenhagen begrüßt mit den Worten, der unvermeidbare Löffler, was ich ihr heute noch übel nehme. Nein, natürlich nicht. Ja, also es ist gar nicht so schwer. Ich bewege mich, wie gesagt, seit 1996 in der Spielebranche. Und wenn irgendwo ein Treffen ist, wie heißt es in der Bibel, wenn 3 Spieleentwickler zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen oder so. Das ist so mein Motto. Ich habe oft gar keine Lust auf irgendwelche Konferenzen und Messen zu fahren oder Entwicklertreffen, aber ich gebe mir die fast alle. Einfach aus dem Grund, ich muss mein Gesicht zeigen als Freiberufler. Leute dürfen nicht vergessen, dass es mich noch gibt. Ich hatte tatsächlich diese Erfahrung auch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte in einem anderen Podcast, aber egal. Ich habe 1 Jahr lang Drehbuch geschrieben für eine ZDF-Krimiserie und war im Prinzip aus der Spielebranche raus. Ich habe wirklich 1 Jahr lang nur daran gearbeitet. Und dann, da war das rum, dann dachte ich, gut, das war jetzt mal eine nette Erfahrung, aber ich möchte schon lieber ein bisschen wieder an Spielen arbeiten. Und bin dann zur nächsten, damals Games Convention, nach Leipzig gefahren und wurde begrüßt von vielen Leuten mit, ach, du machst ja doch, wie, machst du doch noch Spiele? Ich dachte, du wärst raus. Und da dachte ich, oh Gott, die haben mich alle schon vergessen, nach 1 Jahr. Die haben alle jetzt gedacht, ich mache keine Spiele mehr, ich muss wieder bei 0 anfangen, das ist ja schlimm. Und das hat mir schon so ein bisschen gezeigt, ich muss gar nicht groß irgendwie Engagement zeigen in der Branche, ich muss einfach nur mein Gesicht zeigen, das reicht schon. Der Löffler lebt noch, er macht noch was hier, er ist nicht irgendwie rausgefallen durchs Raster oder so, das reicht schon. Und das rate ich auch ganz vielen Studentinnen und Studenten, die sagen, wie komme ich dann in die Spielebranche? Man kann bei sowas, außer jetzt in diesem Jahr, man kann bei der Gamescom als Gopher helfen, also quasi als studentische Hilfe. Man muss 50% der Zeit mal irgendwie Einlass machen bei irgendeinem Saal und die anderen 50% der Zeit kannst du rumlaufen und dir alles anhören, was da los ist. Und das ist eine super Möglichkeit, so erste Kontakte aufzubauen und einfach mal Leute kennenzulernen, Gleichgesinnte. Ne? Und die Leute, die dann wirklich sagen, die Gamescom ist mir zu teuer, das ist mir zu viel Aufwand, ich bin doch so menschenscheu, ja, dann bekommst du in der Spielebranche auch wenig einen Fuß auf den Boden. Und ich denke, das ist in der Buchbranche ganz genauso. Ne? Man sollte jetzt nicht mit dem Manuskript in der Tasche auf die Buchmesse fahren und zu Natalia gehen und sagen, ich habe hier ein Manuskript. Wollen Sie das kaufen, Frau Schmidt?
Ja. Menschen haben das schon gemacht, aber ich nehme das ja auch jetzt immer als Beispiel. Das ist, glaube ich, mittlerweile der sicherste Weg, damit ein Manuskript nicht veröffentlicht wird.
Ich habe neulich erst einen Twitter-Rant darüber geschrieben, dass Netzwerken nicht heißt, die ganze Zeit über sich selbst zu reden, weil es gibt für mich nichts Unangenehmeres als eine Messeparty, auf der ein Autor, eine Autorin mitbekommt, dass ich jetzt bei einem Verlag gearbeitet habe und dann so ganz zufällig anfängt, eine halbe Stunde das eigene Manuskript zu pitchen.
Genau.
Ja, absolut.
Ungefragt vor allem. Also wenn ich gesagt habe, als ich noch im Verlag war, hey, magst kurz 3 Sätze, was ganz anderes, aber so von selbst.
Ja. Und du bist sehr nett, weil du sagst manchmal zu Leuten, magst du nicht kurz 3 Sätze sagen?
Ja, das stimmt.
Ich glaube, den das Satz habe ich das letzte gerade Mal so 2002 gesagt.
Ich habe den Satz nie gesagt.
Ach doch, ich bin zu neugierig dann manchmal. Dann denke ich mir, okay, zeig mir, ob du was kannst. Aber, also da waren auch schon interessante Sachen dabei tatsächlich. Ne?
Also man sollte einen Elevator-Pitch...
Ich habe Angst vor der nächsten Messe.
Man sollte also einen Elevator-Pitch schon vorbereitet haben, sowas wie stirb langsam mit Elfen.
Oder ja, sowas, ne? Stirb langsam mit Elfen finde ich gut. Falco, willst du nicht stirb langsam mit Elfen schreiben?
Nein, will ich nicht. Gott, keine Elfen.
Aber Falco, hättest du denn so ein paar Networking-Tipps, so als Networking-Profi? Jetzt haben wir gesagt, was man nicht machen soll.
Ja, also einfach hingehen und Spaß haben und natürlich sein. Ich meine, das klingt immer blöd und das ist so ein Allgemeinplatz, aber Ich habe es auch schon erlebt, dass Leute mich belagert haben, einfach weil sie irgendwie dachten, ich könnte ihnen irgendwie helfen. Ich habe auch schon das Gegenteil erlebt, dass solche Business-Typen auf der Gamescom so mit einem Bier zu mir kommen und man kommt ins Gespräch und diese Business-Typen merken dann, ach Gott, das ist nur so ein kleiner Schreiberling, mit dem kann ich keine Geschäfte machen und dann sind die ruckzuck wieder weg. Ne? alles schon erlebt. Aber der zentrale Tipp ist eben, man muss seinen Hintern rausbewegen, auch wenn man eigentlich nicht der Typ dafür ist. Und man sollte weder eine Klette sein bei den Leuten, noch irgendwie nerven und nur von sich erzählen, aber auch nicht irgendwie nur verschüchtert in der Ecke stehen. Ja, das ist schwierig. Meine ersten Entwicklertreffen-Besuche waren auch geprägt von, oh Gott, bin ich hier eigentlich richtig? Imposter-Syndrom und so weiter. Das ist alles ganz normal am Anfang. Aber gerade die Buchmesse Leipzig und Frankfurt, wenn du da hingehst als ganz normaler Besucher, wirst du erschlagen. Bei einer Gamescom an sich auch. Aber man sollte nicht an die Gamescom denken, sondern an so kleine Entwicklertreffen. In jeder größeren Stadt gibt es eine Indie-Szene, die sich mal auf ein Bier trifft. Es gibt auch kleinere Entwicklertreffen, sowas wie die German Dev Days in Wiesbaden, immer im Frühjahr. In Hamburg gibt es da immer wieder Indie-Treffen und so weiter. Da sollte man hingehen und da versuchen eben auf natürliche Weise ein Netzwerk aufzubauen. Und wenn man zwei oder dreimal da war, sieht man die gleichen Gesichter immer wieder. Und das ist halt inzwischen bei mir auch fast schon nervig. Ne? Ich gehe auf so eine DevCom, außer dieses Jahr. Und das ist wie ein Klassentreffen. Man trifft die Leute, mit denen man seit 20 Jahren eben in der Spielebranche immer wieder zusammenarbeitet. Manchmal trifft man sich auch nur einmal im Jahr auf der DevCom, trinkt zusammen ein Bier, macht ein Update, wo arbeitest du jetzt, was machst du jetzt? Und dann geht man wieder auseinander und trifft sich ein Jahr später wieder. Und ich denke, das ist auch in der Buchbranche so für euch letzten Endes. Ihr trefft ja auch Kolleginnen und Kollegen immer wieder auf die Weise wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja, deswegen fehlt die Buchmessen ja dieses Jahr so, oder?
Sehr.
Ich habe echt einen Zug langsam.
Ich habe noch eine ketzerische Frage.
Ja.
Was kann die Fantastik deiner Meinung nach aus der Games-Branche lernen?
Oh, die Frage wäre umgekehrt genauso gut, oder?
Du kannst beide Fragen beantworten.
Was kann die Games-Branche aus der Fantastik lernen?
Ja, beantworte sie beide.
Na, ich weiß gar nicht, ob da so ein großer Lerneffekt nötig wäre. Also jetzt die... Ich habe so den Eindruck, inzwischen, wir sind ja jetzt auch schon so eine Generation, die eben mit Games genauso aufgewachsen ist wie eben mit Fantastik-Literatur und auch mit den Filmen. Für uns ist das eh alles unterschiedliche Medien, aber ich als Spieler bin auch jemand, der eben in ein Computerspiel reingeht und sich fragt, welche Geschichte wird mir da erzählt? Ist das vielleicht auch eine fantastische Welt, in die ich eintauchen kann? Und da können sowohl die, ich habe bei vielen Fantastikbüchern inzwischen natürlich auch das Gefühl, dass da die Autorin oder der Autor stark von, sagen wir, Dragon Age oder von Elder Scrolls geprägt wurde und weniger von vielleicht den klassischen Fantasy-Filmen, die vielleicht eine Generation davor geprägt haben, beim Schreiben auch schon. Also die Medien befruchten sich automatisch gegenseitig. Ich glaube, da muss man gar nicht irgendwie sagen, Computerspiele brauchen folgendes Element aus der Fantastikliteratur oder umgekehrt, sondern es ergibt sich einfach. Zumal der Versuch, wenn die Fantastikliteratur kann aus den Spielen eigentlich nichts erklären, weil Spiele inhärent interaktiv sind und Literatur natürlich nicht. Und immer wenn man versucht, Interaktivität woanders abzubilden, wird es schwierig. Ne? Im Prinzip sind die Computerspiele schon das multimediale Erlebnis, das Bücher nicht sein können. Oder von dem sie sich, also Computerspiele haben sich ja zum Teil auch aus Brettspielen und aus solchen interaktiven Büchern, wie diese Steve Jackson-Abenteuerbücher, ne? Wenn du durch die Tür gehen willst, blättere zu Absatz 35. Spiele sind ja die logische Progression davon. Die gegenseitige Inspiration hält ja eh an. Und ich finde das, ich bin sehr multimedial unterwegs. Ich finde das immer sehr spannend, wenn da das eine Medium das andere was bewirkt und auslöst. Aber es ist nicht so, dass da irgendwie jetzt diese eine Lektion ist, die das eine Medium von dem anderen lernen kann.
Und von welchen Spielen und Büchern hast du gelernt?
Oh Gott, ich lerne ja dauernd. Ich höre ja nicht auf zu spielen. Also wollen wir ganz weit zurückgehen in die 80er oder jetzt in letzter Zeit?
Yes. Hau raus. Ja. Da war ich noch nicht geboren.
Ja, also ich weiß noch ganz genau, dass das erste Adventure, also erste Grafik-Adventure, das ich intensiv gespielt habe, war Maniac Mansion. Das war im Prinzip der Vorgänger von Monkey Island. Das ist ja der große Klassiker, genau. Und 1986 kam Maniac Mansion. Das erzählte eine Geschichte von drei Jugendlichen, die die Freundin der Hauptfigur aus diesem verwunschenen Landhaus retten müssen. Ganz einfache C64-Grafik, ganz einfaches veraltetes Interface. Und das Spiel fängt damit an, dass man eben in das Landhaus eindringt, indem man eben den Schlüssel unter der Türmatte am Eingang findet. Ganz banal, kennt man. Und dann geht man in die Eingangshalle und da ist eine Tür. Und ich habe beim ersten Spielen wirklich, bin ich durch diese Tür gegangen und da ist eine Küche. Und in der Küche ist eine Kettensäge an der Wand und Blutflecken und das ist alles total gruselig. Und ich weiß noch, dass ich zum Kühlschrank gegangen bin, den Kühlschrank geöffnet habe und das ist alles voller Zeug. Und in dem Moment macht es Schnitt und es kommt eine Cutscene. Na, das war in 1986 war das unvorstellbar.
Noch ein Riesending,
eine Filmsequenz, natürlich, dass ein Ortswechsel gemacht wird. Und wir schalten um zu dem Sohn der verrückten Familie, der dann gerade aus seinem Zimmer rausgeht und er sagt, oh, bin ich hungrig. Und dann wieder Schnitt zurück, ich bin wieder in der Küche. Ich denke, oh Gott, der kommt jetzt in die Küche. Was mache ich jetzt? Soll ich nach draußen gehen? Nein, da laufe ich ihm vielleicht in die Arme. Wer weiß, wie lange das dauert, bis er hier ist. Ich nehme noch schnell den Käse mit. Ich schnappe den Käse. Gehe durch die Tür, die am rechten Bildschirmrand ist, da ist ein Esszimmer und ich laufe durch das Esszimmer, so schnell, klick, 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 so schnell wie möglich und bin halb durchs Esszimmer gelaufen. Da schaltet das wieder um in die Küche, der Sohn kommt in die Küche, geht zum Kühlschrank, schaut rein und sagt, wo ist der Käse? Haut den Kühlschrank zu, haut den Kühlschrank zu und geht wieder zurück, wie er gekommen ist und es schaltet wieder ins Esszimmer und ich sitze da mit pochendem Herzen und denke, wow, was ist hier gerade passiert? Also, und das sind so diese Momente, ich war zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt, ne? Ich war Filmfan, ich war Bücherfan, aber da hatte das Spiel was mit mir gemacht, was ich vorher in der Form noch nie erlebt hatte. Und das war auch der Moment, wo ich wusste, Adventures sind tatsächlich mein Ding. Also das sind im Prinzip die Spiele, an denen ich arbeiten will und ich bin sehr glücklich, das heute noch zu machen. Jetzt 35 Jahre später. Oh mein Gott.
Kommst du selber noch zum Spielen?
Ja, ja, klar, natürlich.
Und was zockst du?
Ach Gott, ich habe gerade die ersten drei Halo-Spiele sind jetzt für PC nochmal neu erschienen. Also in der Master Chief Edition habe ich alle drei durchgespielt erstmal. Ich bin immer noch Rocket League-süchtig, davon komme ich leider nicht weg.
Das ist ja auch ein gutes Spiel.
Ja, ich bin Diamant-Level inzwischen.
Ich bin echt schlecht.
Wir können ja mal 1:1 gegeneinander spielen. Da kann ich dir
was
du
machst mich fertig, aber sehr gerne.
Und ich will endlich mal Shenmue 3 weiterspielen. Da bin ich irgendwie nicht so ganz reingekommen nach langer Zeit. Die ersten beiden Teile hatte ich geliebt. Und ansonsten, ich hab immer noch irgendwelche Adventures auch noch, die relativ neu erschienen sind. Zuletzt Guard Duty durchgespielt. Bei Unavowed stecke ich noch fest. Also ich bin nicht dauernd am Spielen, nicht mehr so viel wie früher, aber gehört auch zum Job dazu, zu wissen, was da abgeht da draußen.
Ich habe jetzt am Wochenende endlich mal eine lange Session Ghost of Tsushima spielen können. Und das ist einfach grafisch wahnsinnig schön, wenn man so diese so Filme mag wie Tiger and Dragon oder Hero, weil die so aufgebaut ist. Man hat halt Duelle in Wäldern, in denen alles voller roter Blütenblätter ist, die so aufstieben, wenn du dir dann gegenseitig auf die Mütze haust. Man muss auch echt viele Mongolen umlegen, aber zwischendrin schreibt man immer ein Haiku oder kann einen Fuchs streicheln. Also es ist ein tolles Spiel. Ich habe sehr viel Spaß.
Ja, steht auch auf der Liste. Was, ich will ja schon auch die ganze Zeit so als Eigenmotivation mit dem erwähnten Twitch anfangen. Einfach mal zu sagen, ich streame. Wenn ich schon spiele, kann ich aber streamen. Ne? Und mein Podcast-Kollege Jochen lacht mich immer da aus, dass ich als Gamewriter, für den ich mich halte, noch nie im Leben Mass Effect gespielt habe, so richtig. Und da dachte ich mir...
Ich lache gleich mit.
Ja, ich weiß, dass du großer Fan bist von Mass Effect. Und ich habe es zweimal angefangen, zweimal 30 Minuten gespielt und jeweils aufgehört, weil ich die Steuerung nicht mochte irgendwie. Aber dann dachte ich, das wäre eigentlich mal eine schöne Motivation. Ich twitche, wie ich Mass Effect spiele und an der Steuerung verzweifle.
Dann würde ich sogar das erste Mal einen Game-Stream gucken,
ich auch,
wenn du das machst.
Ja, mal gucken. Ich werde wahrscheinlich nur fluchen und nach 30 Minuten aufhören. Der kürzeste Twitch-Stream aller Zeiten. Kürzeste Karriere.
Morgen. Also ich würde ihn auf jeden Fall schauen, den Stream auf jeden Fall. Vielleicht machen sie auch, also es ist ja zumindest das Rumor, dass sie vielleicht mal irgendwie eine Remastered-Version machen. Also irgendwann werden sie sicherlich auch nochmal einen weiteren Teil machen, aber ein Fanwunsch wäre es ja tatsächlich, die Originaltrilogie nochmal rauszubringen. Und das wäre doch ein guter Moment dafür.
Ja, mal gucken. Also ich habe es schon tatsächlich installiert. Ich habe auch für Twitch alles vorbereitet. Ich habe nur noch keine Lust gehabt bisher. Mein Gesicht in die Kamera zu halten, dauerhaft. Da bin ich doch so schüchtern dafür. Stimme ist leichter.
Hast du ein dummes Gaming-Gesicht?
Ich hab ein dummes Gesicht andauernd. Also da muss ich für Gaming mich nicht mehr umstellen. Das ist kein Problem. Nein, also
ich finde ja,
wenn ich Rocket,
man kann ja auch,
wenn ich Rocket League streamen würde, hätte ich tatsächlich das Problem, dass ich hier auf meinem, in meinem Bürostuhl immer weiter nach zur Seite mich rollen würde, weil ich total verkrampft bin und den Controller durch die Gegend wedele dabei. Und irgendwann würden die Leute mich auch nicht mehr sehen. Aber das, da, deswegen.
Ach, Christoph hat auch immer einen Riesenspaß, wenn ich Spiele, auf die ich mich sehr einlasse, weil dann immer solche Dinge passieren, wie entweder die Zombies greifen an und ich quietsche oder ich brülle die Figur, beweg dich, zieh die Scheiße aggro.
Also Natalia goes Twitch.
Ja, das
ich wäre bin super. Mir nicht sicher, ob das außer Christoph noch jemand sehen und gutieren möchte.
Doch ja, ich würde es
ich auch.
Angry Natalia, neuer Twitch-Name, ja. Es gibt auch einen schönen Fachausdruck, den ich irgendwann mal gelernt habe, wenn man mit dem Controller durch die Luft wedelt beim Spielen, nämlich sensumotorische Synchronisation. So, jetzt ist der Bildungsauftrag
das
erledigt.
Super. Okay, Falco, gehen wir mal davon aus, dass ich ja irgendwie keine Games zocke. Also ich bin unter uns diejenige, die sich absolut nicht auskennt, deswegen bin ich heute auch so ruhig. Was würdest du mir als Einsteiger-Game empfehlen?
Ganz klar Journey. Das ist jetzt einer der ganz großen Klassiker der letzten Jahre. 2012 oder so erschienen. Im Prinzip nur eine einzige große Metapher auf das Leben. Vom Gameplay her total einfach im Sinne von, du hast keine, du musst nicht mit einer großen Reaktionsfähigkeit irgendwas machen, sondern du musst nur eine absolut traumhafte Welt erleben. Und das Spiel ist jetzt so alt, das läuft auch auf dem letzten Rechner wirklich in schöner Grafik. Es gibt es auch für jede PlayStation-Version. Xbox weiß ich jetzt nicht, aber es ist jedenfalls breit.
Ich habe ja keine.
Es ist, ja, du hast einen PC, auf dem könntest du das inzwischen auch spielen.
Ein Mac, ja.
Ja, für den gibt es das auch, glaube ich. Und das ist einfach, ein audiovisuelles Erlebnis, das dann auch nach, ich glaube, anderthalb oder zwei Stunden durch ist, ohne dass du irgendwie jetzt gefordert worden wärst und so schweißgebadet davor sitzt und denkst, ich schaffe das alles nicht hier, weil es so anspruchsvoll ist. Nein, das ist wirklich einfach nur ein Erlebnis. Und es gibt viele Spiele dieser Art inzwischen. Ich habe jetzt gerade hier mit einem Kollegen, mit dem Dom Schott, über Firewatch gesprochen, ausführlich. Und das würde dir wahrscheinlich auch gefallen, weil das eben eine sehr intensive zwischenmenschliche Geschichte erzählt von zwei Personen, die mitten in Wyoming, glaube ich, in den 80er Jahren jeweils auf einem Aussichtspunkt sitzen und aufpassen, dass da in den Wäldern nichts anbrennt. Und die funken nur miteinander und sehen sich die ganze Zeit nicht. Also ein sehr dialoglastiges Spiel, eine wunderbare Welt. Und es ist nicht so, dass man da irgendwie, wie bei Halo, jetzt Aliens abballern muss oder sonst irgendwie eine große Reaktionsgeschwindigkeit zeigen muss, sondern man erlebt einfach diese Geschichte. Und das sind viele Spiele dieser Art gibt es inzwischen, die spielst du 2-3 Stunden, du erlebst was, du erlebst das auch auf eine Weise, wie das jetzt nur in diesem Medium funktioniert. Und schließt das ab und bist glücklich einfach. Also man kann sich alles beschreiben.
Ja.
Weil tatsächlich mein...
Und ich glaube halt... Ja.
Nee, weil mein großes Problem ist, ich weiß gar nicht, hatte ich das hier schon mal gesagt, aber das große Problem ist, wenn du das halt nicht gewohnt bist, meine Figuren sterben nach kürzester Zeit. Was unfassbar frustrierend ist, wenn du irgendwie versuchst reinzukommen und irgendeine Technik zu erlernen. Aber das klingt gut. Ich bemerke.
Ja, es gibt viele Spiele, wo du nicht mehr sterben musst einfach.
Ich glaube,
ja.
Genau. Und es gibt auch eine Reihe von Spielen, wo man auch einfach einen langsameren Einstieg hat und sich an die Steuerung erstmal gewöhnen kann, weil, also ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, wenn man jetzt anfängt, Spiele zu spielen und du nimmst jetzt ein Spiel, was halt relativ actionlastig ist und wo du ein relativ kurzes Tutorial hast, was aber darauf aufsetzt, dass du sowas im Prinzip schon mal gemacht hast und Bewegung, Schießen, Zielen, das ist in vielen Spielen nicht so unfassbar unterschiedlich. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn das aber alles erstmal neu ist und man jede einzelne Tastenzuordnung auch zum allerersten Mal macht, dann ist es halt komplex und dann schreckt es einen auch ab und dann ist man 7-mal gestorben und ich habe auch keinen Bock mehr, wenn ich 7-mal gestorben bin. Und infolgedessen, glaube ich, ist tatsächlich erstmal ein Spiel, was stark auf die Story setzt und dir dabei die Steuerung nahebringt, ist wahrscheinlich wirklich ziemlich ideal. Was ich auch immer empfehlen würde, ist sowas wie Life is Strange, weil das einfach eine sehr, sehr coole Story erzählt und weil das die Möglichkeiten des Mediums, eine Geschichte zu erzählen, so gut ausnutzt. Also weil du da einfach, ich will auch nicht spoilern, falls du es mal spielen willst, weil du da eine Geschichte so erlebst, wie du sie zum Beispiel in einem Buch oder auch in einem Film, wie du der so nicht folgen könntest. Und das finde ich halt,
ja.
Also, Ich finde es super spannend zu sehen, wohin sich auch dieses Medium entwickelt hat. Also je größer auch die Gamerinnenzahlen geworden sind, desto mehr hat sich eben auch so die Art des Erzählens diversifiziert. Und das finde ich halt schon auch cool.
Und du könntest natürlich auch einfach mit Leisure Suit Larry anfangen. Da gibt's viele schlechte Witze aus natürlicher Bodenhaltung. Ja.
Und wenn sie zu schlecht sind, weiß ich, an wen ich mich wenden kann.
Genau.
Ja, ich meine, also ein Spiel, dessen eine Inkarnation Wet Dreams Don't Dry heißt. Ich glaube, es gibt einen ganz guten Hinweis, wohin die Reise da geht.
Der Titel ist nicht von mir. Damit habe ich nichts zu tun. Ich möchte mich von dem Titel distanzieren.
Wirklich? Dir wäre er doch sicherlich gerne eingefallen, oder?
Ach nee, also
wenn man so deinem Twitter-Account folgt?
Aber wir hatten tatsächlich eine riesige Latte an Titeln. Und da waren, also die klassischen Larry-Spiele hatten alle Alliterationen oder überwiegend Alliterationen. Und da hatte ich auch, ich weiß gar nicht mehr auswendig, was ich da alles vorgeschlagen hatte. Irgendwas mit Suave Salons, also eine Variante mit S, eine mit T und so weiter. Aber das wurde alles nicht genommen. Es wurde dann Wet Dreams Don't Dry und der Nachfolger heißt Wet Dreams Dry Twice, weil man den so leicht aussprechen kann wahrscheinlich. Und
ja, das möchte ich jetzt lieber nicht versuchen. Oh,
von der Logik will ich gar nicht anfangen. Etwas, das nicht trocknen kann, trocknet jetzt zweimal. Da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Das ist alles künstlerische Freiheit, sage ich mal.
Uns entgleisen allen gerade die Gesichtszüge, oder? Ein bisschen.
Ja.
Wow. Tja, keine Angst, das ging mir 6 Monate lang so beim Schreiben auch. Und ich sage euch, wenn ihr den, ihr könnt euch dann ja, ich verlinke dann mal ein Let's Play, wenn der zweite Teil erschienen ist. Ich habe, ihr mögt ja alle Doctor Who, ne, soweit ich weiß.
Ja.
Ich habe eine wundervoll geschmacklose Doctor Who-Anspielung in dem Spiel untergebracht, wo ich jetzt schon so ganz stolz drauf bin. Ich habe schon die deutsche Vertonung davon gehört und ich habe mich selbst kaputt gelacht. Und also der deutsche Larry wird gesprochen von Philip Moog. Das ist die Synchronstimme von Barney Stinson beispielsweise. Uh-huh. How I Met Your Mother. Und der Mann ist großartig. Uh-huh. Und diese Doctor Who-Anspielung hat er wunderbar inszeniert. Ach, ich bin so, es ist so geschmacklos und so daneben und so wirr. Also,
wir sind gespannt und haben ein bisschen
Angst. Ja, ihr werdet Angst haben.
Und, jetzt will ich es spielen.
Es könnte ein Sakrileg sein, möchte ich. Aber wir werden sehen.
Also wenn du dann auf Twitter blockiert bist, weißt du Bescheid.
Ach, das bin ich gewohnt. Nein, das ist natürlich alles ganz...
Hast du eigentlich...
Ja. Ganz liebevoll alles.
Mhm. Über Spiele hinaus hast du noch Bücher oder Serienempfehlungen, die du unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben willst?
Also gerade was Serien angeht, haben wir ja wirklich das Problem im Moment von dem Overkill. Man kommt ja überhaupt nicht mehr hinterher. Und natürlich hat man zu jeder Serie, die man gut findet, auch die Gegenstimmen, dass alle die hassen. Ein Beispiel, jetzt die dritte Staffel von Dark auf Netflix hat mich wieder komplett begeistert von dieser Serie. Nachdem die zweite Staffel so ein bisschen, dachte ich, oh, die wissen nicht so ganz, wo sie hinwollen. Die dritte hat mich wieder voll überzeugt. Aber ich weiß, dass viele Leute diese Serie hassen mit ganzem Herzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Dark hat mich begeistert.
Nicht gesehen. Ich habe,
wir haben schon darüber diskutiert. Ich hänge immer noch hinterher, Jenny.
Ich habe dafür eine ganz schlechte Serie heute beendet. Also gestern angefangen und heute beendet. Das sind auch nur 6 Folgen. Ich habe gerade geschaut, offiziell läuft es unter Polit-Thriller. Nee, Techno-Thriller. Und zwar
Biohackers. Ich habe es gesehen auf Instagram.
Wahrscheinlich auch deutsch eher die Biohackers, nämlich eine deutsche Produktion.
Genau.
Und ich hab's, also wirklich, es tut mir im Herzen weh, das sagen zu müssen, aber die Charaktere sind alle komplette Klischees. Nichts am Ausgang der Geschichte hat mich in irgendeiner Art und Weise überrascht. Und dann sind die Charaktere auch einfach alle noch sexistische Klischees, dass ich schreien möchte. Es gibt die harte Businessfrau, deren Leben komplett egal sind und die sich natürlich gegen Kinder entschieden hat, weil für sie zählt nur das Geld. Es gibt eine, die Hauptfigur, Mia, möchte bei dieser Forscherin anfangen, um das Rätsel um den Mord oder den Tod ihres Bruders, Zwillingsbruders, zu lösen. Und Mia an sich als Figur ging mir schon so auf den Sack, weil sie... Ich rede mich in Rage, ich merke, es tut mir leid, ich bin gleich vorbei. Nur dieser eine Punkt. Mia arbeitet ihr Leben darauf hin, bei dieser Forscherin irgendwie in Freiburg Hiwi-Studentin zu werden, um Zugriff auf die Daten zu bekommen. So, sie schafft es dann im ersten Semester schon und jetzt ist da diese junge Frau, diese Studentin, die ihr Leben lang in der Schule darauf hingearbeitet hat, diesen Kontakt zu bekommen und dann muss sie die Infos aber alle irgendwie innerhalb einer Woche beschaffen und macht dabei sämtliche dumme Fehler, lässt sich so oft fast erwischen, wo ich mir denke, wenn ein Charakter sein Leben lang die Ruhe und die so verbissen ist, irgendwas zu lernen, dann macht die doch keine dummen, unüberlegten Aktionen fünfmal an einem Tag. Was ist da los? Okay.
Also ich habe tatsächlich schon nach der ersten Folge gesagt, okay, das ist nicht meins. Zugegebenerweise ist meine eigene Studienzeit schon ein bisschen länger her, aber ich war ja schon, also ich habe schon komplett am Boden gelegen bei der Darstellung dieser WG.
Ja.
Oder?
Also meine Studienzeit ist noch nicht so lange her, aber...
Also, ein bisschen unfassbar.
Ich weiß nicht, wann die Menschen, die diese Serie geschrieben haben, zuletzt mit Studenten und Studentinnen gesprochen haben, aber es ist lange her.
Es ist echt lange her und es war schon so ein bisschen die Wunscherfüllung, weil, ne, also quasi, wir sind 6 Minuten in der Serie und sie kommt in ihre neue WG und wer macht denn die Tür auf? Eine betrunkene, oben ohne agierende Blondine, die von der letzten Party noch nicht im Bett war. Und ich
das,
gucke darauf.
Das ist auch der ganze Charakter.
Okay, wer hat diese Serie geschrieben und was fand er gut? Ja, genau.
Also diese Blondine, das ist auch einfach ihr Charakter. Ihr Charakter ist, ich trinke viel, ja, genau. Ich nehme viele Drogen und ich mache dauernd Sexwitze, genau. Weil ich bin so sexuell freizügig.
Genau.
Das klingt alles so trashig, dass ich...
Das war schon alles...
Ja. Das klingt so trashig, dass ich jetzt fast Lust habe, das Stopper zu gucken.
Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich wirklich irgendetwas hier im Podcast auseinandernehme. Aber das ging gar nicht.
Aber du hast es
was ich auch nicht empfehlen kann, ist Powers. Das ist so ein Netflix-Film, der irgendwie, aber ja, den könnt ihr auch vergessen. Aber Falco, hast du noch mehr Empfehlungen?
Ich habe leider kein Wort verstanden, ehrlich gesagt.
Langsam so zum Ende der Fahnenstange.
Ist gerade irgendwie weg. Ja. Also empfangsmäßig.
Also ihr hört sie wahrscheinlich weiter und deswegen ist diese Stelle im Podcast total unangenehm für uns alle, aber hey.
Der Upload in München ist anscheinend nicht so gut wie jetzt in der Provinz. Ne? Das kann man leider nicht ändern. Umbrella Academy Season 2, darauf freue ich mich noch, weil ich fand Staffel 1 so toll.
Das habe ich auch noch nicht gesehen, ja.
Aber
Staffel 2 ist auch toll.
Konnte ich noch nicht mit anfangen, leider. Man hat ja, ich hatte jetzt die wirre Idee, ich muss meine ganze Bildungslücke bei den Alien vs. Predator Filmen schließen. Und wer hätte das gedacht? Alien vs. Predator 2 ist gar nicht so toll.
Wer hätte es ahnen können? Aber du hattest doch neulich auch auf Twitter einen totalen Hot-Take, ne? Du hast gesagt, du fandest Prometheus und den Nachfolger okay.
Und dazu stehe ich. Die sind besser als ihr Ruf, weil der Ruf einfach so schlecht ist. Also. Ja, da bin ich noch drin. Predators fehlt dann noch und dieser neue aus 2018. Aber mein Gott, das kann man ja alles schön nebenbei noch gucken. Das eilt ja alles nicht.
Man hat ja als Selbstständiger die Zeit.
Ja, man ist vor allem flexibel, ne? Das wirst du auch noch genießen lernen, statt irgendwie im Verlag zu sitzen morgens um 10 Uhr. Kannst du einfach mal sagen, so, ich gehe jetzt mal auf die Couch, ne?
Du, ich war eine von den Verrückten, ich war morgens um 7:30 schon im Verlag.
Okay.
Oh ja.
Ich war richtig beliebt bei den Kolleginnen.
Morgens zum Schreiben.
Natalia ist auch total am Boden zerstört, dass sie jetzt morgens um 7 Uhr alleine im Büro sitzt, ja.
Nein, also Jenny und ich hatten immer Probleme, dass wir uns überhaupt treffen, weil sie so früh da waren.
Ja, habt ihr noch irgendwelche Tipps, was ich gucken muss am Wochenende zum Beispiel? Was ist denn gerade noch geil und ich bekomme es nicht mit?
Nee, ich habe nur Biohackers gesehen und es war nicht gut.
Ja gut, also. Das habe ich jetzt auch schon auf der Watchlist, also aber ja.
Also was ich empfehlen kann, ist Lovecraft County.
Das gibt's aber nur bei Sky oder sowas, ne? Oder irgendwo, genau. Irgendwo, was ich nicht habe. Ja.
Mir fällt gerade ein, ich muss mal kurz, redet weiter.
Was?
Ich habe einen Film gesehen letzte Woche und der war gut. Ich muss nur gerade nachschauen.
Okay.
Sonst,
Ich bin tatsächlich ansonsten film- und serientechnisch gerade sehr der Fantastik abtrünnig. Ich habe gerade ein koreanisches Drama für mich entdeckt.
Ein koreanisches Drama, das klingt schon sehr begeisternd.
Eine Sitcom oder was?
Nee, es ist, also Es ist so eine romantische Komödie, aber als Serie und Südkorea wurde das produziert. Ich bin.
Wo hast du das denn aufgegabelt? In welchem Kanal? Das
auf Netflix. Auf Netflix ist, was das angeht, sehr gut aufgestellt.
Ja, also man kann, das mache ich manchmal, ich gebe irgendeinen random Begriff bei Netflix ein und dann siehst du plötzlich Content, von dem du gar nicht wusstest, dass die den haben. Yeah. Weil eben der Algorithmus, der verbessert, also du guckst diese eine Sache und dann nochmal sowas und da bekommst du nur noch so Zeug, ne? Wie überall. Aber wenn du dann anfängst, mal in den Kategorien zu buddeln, was die da haben oder irgendwas eingibst, was so sonst gar nicht dein Thema ist, wahrscheinlich, wenn du Korea eingibst, dann findest du diese Serie. Ansonsten wird dir die nie angeboten, weil die sonst nie deinen Geschmack trifft und ja.
Ja, sie ist sehr süß, sie heißt Extraordinary You und die Prämisse des Films ist quasi, die Figuren sind Teil eines Comics und eine der Figuren entwickelt ein sogenanntes Ego und stellt eben fest, dass sie Teil des Comics ist und dann gibt es die Phase, in der Phase muss sie sich so verhalten, wie der Autor oder die Autorin, man weiß es nicht, es vorgesehen hat für sie und da ist sie halt in so einen totalen Arsch verliebt und rennt dann irgendwie seit 10 Jahren her. Und außerhalb der Phase ist sie halt dann in jemand anderen verschossen. Und das Problem ist aber niemand erinnert sich dran.
Dass du mit großer Ernsthaftigkeit gerade gesagt hast, du bist der Fantastik total abholt. Bei dieser sehr...
ja, so gesehen. Naja, normalerweise... Nur
Dokumentationen aus Korea. Naja.
Und so ist halt das Leben in Korea, muss man schon auch einfach, ne?
Nee, man muss sagen, normalerweise bin ich in der Fantastik ja eher in so einer düstereren Ecke unterwegs. Ich bin ja nicht so in der romantischen Fantastik unterwegs. Hier jetzt schon und ich finde das sehr schön, weil erstens ist es wirklich einfach filmisch sehr gut gemacht. Also die haben da echt hohe Produktionskosten reingesteckt. Ich rede so lange weiter, bis Michelle ein Handzeichen gibt, dass sie einen Film gefunden hat. Und und zweitens, ich habe den großen Vorteil entdeckt, dass es in den südkoreanischen Serien, die haben natürlich auch Erzählmuster, aber Erzählmuster, die mir nicht so geläufig sind. Und dadurch überrascht die Serie mich viel häufiger als andere Serien das tun.
Das finde ich auch tatsächlich einen riesen Vorteil an Netflix und Co., weil du manchmal eben auch Serien sehen kannst, die nicht amerikanisch und nicht Hollywood sind, weil man wirklich auch mal andere Erzählmuster und andere, genau, also einfach eine andere Atmosphäre hat, das finde ich schon sehr spannend.
Ja, ich habe es gefunden. Ich bin ja ein großer Orwell-Fan und dementsprechend habe ich mir neulich den Western mit Seth MacFarlane angeschaut, A Million Ways to Die in the West. Der ist wirklich lustig. Aha. Also kann man machen. Das ist von 2014. Geht um einen Schafzüchter, der eigentlich ein ziemlicher Feigling ist, wie es so schön beschrieben wird. Und seine große Liebe macht mit ihm Schluss. Und er versucht, sie wieder irgendwie auf sich zu bringen. Sehr, sehr, sehr lustig. Man muss ein bisschen...
Auf sich zu bringen?
Also wieder, dass sie zu ihm zurückkommt.
Ach so, okay. Und,
genau, sehr unterhaltsam.
Der Leisure Suit Larry-Einfluss ist leider stark.
Hat hier, ja. Genau. Hat was, kann man auf jeden Fall gucken. Also ich habe auch mal wieder eine Filmempfehlung. Yes.
Sehr schön.
Orwell habe ich auch letztens erst für mich entdeckt, ja, ganz, ganz toll. Also ich bin in der zweiten Staffel noch mittendrin wahnsinnig gut. Ich bin völlig begeistert davon. Ja. Ich teile mir das sogar ein, dass es nicht so schnell vorbei ist.
Ja, ich fand es auch deutlich besser als Discovery.
Ah ja, das ist, Discovery und Picard wäre ein Riesenthema. Das machen wir jetzt nicht auf. Oh Gott.
Nee, das stimmt, das machen wir beim nächsten Mal. Also über Picard könnte ich mich auch sehr, sehr lang auslassen. Ja. Und das habe ich sehr gelernt.
Ich kann noch eins ergänzen, zu dem, was koreanische Filme, Serien und andere Erzählmuster und so weiter angeht. Da bin ich gebranntes Kind. In der Zeit, in der ich hauptsächlich Spiele übersetzt habe aus dem Englischen, sind mir einige Titel untergekommen. Ich habe beispielsweise Kingdom Hearts 2 mit übersetzt. Und die japanische Spiele im Allgemeinen haben auch eine sehr außergewöhnliche Erzählweise. Ich habe auch beispielsweise ein
DS-Spiel. Sag jetzt nichts gegen Kingdom Hearts.
Um Gottes Willen, Kingdom Hearts hat mein Leben geprägt, aber so intensiv. Und ich habe beispielsweise auch ein DS-Spiel aus der Reihe One Piece mit übersetzt. Und da liest man dann die Texte und denkt, was geht hier ab? Was ist das denn für eine Art zu reden? Und wenn du das als, ich sag mal, als Fernsehserie siehst, dann kannst du doch sagen, hey, das ist originell und außergewöhnlich, aber als Spiel und als Text, an dem du selbst arbeiten musst, also ich übersetze ja nicht aus dem Japanischen, aber das waren dann die englischen Versionen und auf deren Basis wurden die deutschen Übersetzungen gemacht. Aber man merkt dann schon an der englischen Übersetzung, oh mein Gott, dieser ganze Sprachduktus, diese ganze Erzählweise, die ist so völlig anders. Und wenn man dann wochenlang an solchen Texten arbeitet, kann man es irgendwann echt nicht mehr sehen und denkt einfach nur, gebt mir bitte wieder eine ganz klassische Heldenreise mit Schwertern und Drachen oder irgendwas, was ich kenne. Das ist wirklich, wirklich schmerzhaft manchmal.
Sehr schön. Ich habe gerade noch ein Zitat aus The Orville gepostet. Leider habe ich es nicht auf Deutsch gefunden. Ich lese es dann mal vor. Every mature person has to make peace with the fact that they used to be dumber. But to have it thrown in your face every single day, man, it sucks.
Schönes Abschlusswort.
Gut, Falco, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Ja, aber gerne.
Ja, ich sehe schon, auch du hättest viel Fortsetzungspotenzial für den Podcast, vielleicht dann auf Twitch.
Da spielen wir dann Mass Effect zusammen durch. Und Kingdom Hearts.
Da spielen wir dann Mass Effect zusammen durch.
In einer halben Stunde allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Oh, wir machen Speedrun-Wettbewerb. Wer ist schneller mit Mass Effect durch? Ja?
Natalia gewinnt.
Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, wahrscheinlich hat Falco vor langer, langer Zeit aufgehört, Dialoge zu lesen. Und ich weiß nicht, wie das kann.
Ach, da gibt es Dialoge in dem Spiel? Na, da habe ich keine Lust mehr.
Falco, so ganz zum Schluss, weil ich wollte dich nicht ohne gehen lassen. Du bist ja auf Twitter auch für deine Wortspiele berühmt. Hast du so spontan einen, den du raushaust?
Was? Spontan? Meine Tweets müssen manchmal tagelang gären. Dann schreibe ich die in den Entwurfordner und denke, das kannst du nicht raushauen. Die Leute entfolgen dir ja in Scharen, die erklären dich für verrückt, die rufen den psychosozialen Dienst oder sowas. Und dann muss das da ein paar Tage gären und dann kann man den noch schlimmer machen und dann haue ich ihn erst raus. Also spontan also geht hier gar nichts. Und ihr wollt nicht wissen, was ich alles lösche.
Doch, natürlich.
Aber dann hoffen wir jetzt darauf, dass du in ein paar Tagen beim Fantastic Brunch kommentierst mit dem, was heute begonnen hat.
Wir werden sehen.
Wobei du hast jetzt bestimmt schon einen, der jetzt schon ein paar Tage in dir gärt.
Nee, ich glaube, den habe ich die Tage schon rausgehauen. manchmal versuche ich auch, manchmal kommt dann tatsächlich aber auch der gute Zensor im Kopf und sagt dann, nein, das ist jetzt vielleicht eine Anspielung auf etwas, was total geschmacklos wäre. Ne? Leisure Suit Larry hat mich da schon ein bisschen sensibilisiert auch, dass ich dann auch weiß, was man vielleicht nicht machen sollte. Sei kein Larry, sage ich immer. Ne? Und aber ich will gar nicht nachgucken, was in meinem Handy im Entwurfsordner noch alles rumliegt, was da irgendwie so das Grauen in die Welt sendet, wenn ich dann doch mal auf Twitter klicke. Mal gucken. @falkolöffler.de für alle, die das live miterleben wollen, das Drama.
Sehr schön, dann vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist.
Danke für die Einladung.
Und bleibt fantastisch.